Bürgers unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Ja. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Marco und Melvin sind nach langer, langer Zeit, nach einer regelrechten Durststrecke aus der Wüste zurückgekehrt, geläutert, gewaschen, gesalbt und treten wieder vor euch auf im virtuellen Raum, ohne dass sie einen Plan davon hätten, was jetzt auf sie zukommt. Das ist ja schon mehrmals passiert und war eigentlich nie schlecht, finde ich. Jedenfalls freue ich mich, Marco begrüßen zu dürfen und auch, obwohl wir uns nicht gegenüber sitzen, ihn hören zu können, ihn spüren zu dürfen, zu erleben. Hi Marco.
Hallo Melvin, hallo da draußen. Ja, ich freue mich auch. Wir sind tatsächlich einige Wochen gefühlt jetzt schon nicht mehr in Podcast-Form zusammengekommen, was seine Gründe hatte. Bei dir stand eine Lebenssituationsveränderung an. Du bist umgezogen, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, dass das auch Thema sein wird, weil du Veränderungen erfahren hast, nicht nur in lokaler Perspektive, sondern auch in tiefergehenden Gefilden Veränderungen verspürt hast.
Unbedingt, ja.
Darf ich denn direkt zu Anfang fragen, hast du dich eingelebt?
Ja, ich habe mich tatsächlich eingelebt, so wie es bis jetzt halt ging. Ne? Also man ist wahrscheinlich nie ganz eingelebt oder keine Ahnung, ob ich das so sagen kann. Ja, aber für die Zeit, die ich jetzt hier bin, das sind gute 2 Wochen, fühle ich mich angekommen und sicher. Ich glaube, so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt mir dann auch den Grad an eingelebt haben, ne? Mich eingelebt haben. Ja, das würde ich bejahen tatsächlich.
Ja, man fragt sich ja oftmals, also ich kenne Leute, ich selbst habe auch schon den Impuls gefühlt, den man oftmals wahrscheinlich in seiner ausgehenden Adoleszenz verspürt, diesen unbändigen Drang, sein Umfeld, sein angepasstes Umfeld zu verlassen, nach vorne zu gehen. Viele wollen in die Großstädte hinein, sei es aufgrund des Studiums oder aufgrund des einfachen Lebens. Also es gibt ja Hotspots, Berlin etc., die ja nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit Menschen anlockt, um mit diesem ganz eigenen Charme. Städte haben Charme, in Städten ist Geist. Inwiefern das auf dem Land ist, können wir vielleicht auch im Laufe des Podcasts diskutieren. Aber du hast dich für eine altehrwürdige Stadt entschieden. Ich weiß nicht, ob du das sagen möchtest, welche Stadt das ist. Jedenfalls ist es eine Stadt, die mit einer auch recht langen geistigen Tradition aufwartet. Spürt man das bei euch? Spürst du diesen Geist? Also Hegel
Was würde Hegel vielleicht?
Ja, Hegel wird vielleicht sagen, da gibt es ja auch den objektiven Geist, der in verstaatlichten Formen da ist, in Gesellschaftsformen, der immer wieder durch das Individuum aktiviert werden muss. Und ja, spürst du einen Geist, an dem du partizipieren kannst in deiner jetzigen Umgebung?
Ja, total. Der Geist, der hier stattfindet, ist ein sehr alt gewordener, ein lange gepflegter und ein sehr sauberer Geist tatsächlich. Also diese Polyvalenz zum Beispiel, die ich in Berlin erlebe oder in anderen sehr großen Städten, die auch durch die beiden Weltkriege traumatisiert wurden, zerstört, zerbombt worden sind, in denen viel zusammenläuft, wo sich viele unterschiedlichste Ethnien begegnen. Das hat eine andere Ausprägung, würde ich sagen, von Geist als die hiesige. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Namen der Stadt nennen soll oder ob ich die Leute raten lassen soll oder das wahrscheinlich sowieso die meisten schon wissen, die mich kennen und diesen Podcast hören, beziehungsweise eigentlich sollten das alle wissen, die mich kennen. Jedenfalls ist diese Stadt im Herzen Deutschlands verortet und ja, eine der am besten erhaltensten Städte nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt betrachtet. Also sie wurde nicht bombardiert, beziehungsweise kaum, und hat dadurch ein märchenhaftes Inneres, dem wir als Stadtbesucher oder Bewohner begegnen dürfen. Und allein das prägt auch Geist aus, dass hier Gebäude stehen, Gebäude, ja, ganze Gebäudeformationen erhalten wurden, die sehr, sehr, sehr geschichtsschwanger sind und in denen Leute wie die Gebrüder Grimm zum Beispiel gelebt haben, die sich überall, wie gesagt, zeigen. Und ja, und damit das Gefühl von Historizität einfach vermitteln. Und das ist für mich, ja, das ist für mich Geist, an dem ich partizipiere. Und ansonsten ist diese Stadt letztlich nichts anderes als ein riesiger Campus. Also eine der ältesten Universitäten Europas findet hier statt. Weshalb auch die Stadt, also nicht nur deshalb, aber weshalb vor allem auch die Stadt eine der wichtigsten Städte Hessens war und eigentlich auch ist, lange Zeit vor Frankfurt, vor Kassel sogar die wichtigste Stadt, wenn nicht eine der wichtigsten Städte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation im Hochmittelalter. Wie gesagt, sehr geschichtsschwanger und ich mittendrin, obzwar wir nicht im Kern wohnen, sondern im sogenannten Speckgürtel und in das Tal, das Lahntal blicken dürfen. Also mittlerweile sollten die meisten wissen, worum es sich hier handelt.
Ist Bochum, oder?
Ja, genau, richtig. Nee, Wattenscheid. Aber was knapp dran, ja. Naja, jedenfalls haben wir hier eine hervorragende Sicht auf das Panorama, auf ja, die städtische Silhouette, die sich abzeichnet. Sind auch schnell dort. Wir müssen eigentlich nur bergab rasen, mit was auch immer für einem Gefährt und sei es Perpedis. Und dann sind wir im Geschehen, im Trubel. Und obwohl gerade eine ausgeprägte Pandemie stattfindet und immer noch Restriktionen an der Tagesordnung sind, begegne ich hier sehr viel Munterkeit, Trubel, Menschen, Ansammlungen. Ich will nicht sagen Massen, aber Ansammlungen, Haufen und fühle Lebendigkeit, die ich vorher nicht gefühlt habe. Ja. Ich will nicht die ganze Zeit babbeln. Übrigens, hier in Hessen sagt man babbeln. Das ist, also Brabbeln kenne ich noch, aber babbeln, babbelste wieder, wurde mir letztens gesagt.
Sagt man auch bei euch zur Begrüßung und so Gude?
Ja, sicher. Ei, Gude. Ei, Gude. Da gibt es ganz viele Schandtaten, verbale Schandtaten, wo wir nochmal drüber sprechen müssen bei Zeiten.
Ja, zum Glück nicht Sachsen. Also,
Jetzt
das
werden wir mal
ist.
hier, wollen jetzt nicht rassistisch werden. Die armen Sachsen, die kriegen so häufig mit dem Schrubber
Ja, aber die
über
Sprache
die
ist,
Rübe.
die Sprachästhetik ist da nicht beheimatet, aus meinem Empfinden heraus. Ja, du bist in Hessen zurück, hast ja vorher schon dort gelebt, studiert und bist munter, wie ich das auch schon aus vorherigen Telefonaten herausgehört habe. Magst du denn beschreiben, was dir denn gefehlt hat? Also du hast gerade auch den Vergleich gezogen, dass vorher eben diese ganze Vitalität, die du jetzt verspürst, nicht da war. Woran machst du das fest? Ist es echt an einem Ort behaftet oder war es eine anderweitige Lebenssituation? Also was kann der Ort uns geben, damit wir uns als Geistwesen, als spirituelle Wesen, ja, vitalisiert fühlen?
Ja, genau, ich bin munter, ich bin heiter. und ich bin bei mir. Und damit hört auch vieles auf, das vorher wehgetan hat, wie diese sagenhafte Rastlosigkeit, die sehr verbreitet ist und die offenbar tatsächlich, ich habe das gehofft, aber hatte Angst davor, dass es nicht so sein könnte, mit dem Ort verknüpft war, an dem ich vorher gewohnt habe, weil mir da, du hast es gerade schon gesagt, etwas fehlte. Ja, und das Auge ist mit, gilt nicht nur für kulinarische Erfahrungen, sondern, finde ich, für alle Lebenssituationen. Und wenn ich in einer trüben, grauen, tumben, dumpfen, blutarmen, kargen Landschaft oder Stadt oder wie auch immer lebe und jeden Tag diesen Ausbund an Monotonie erfahre, wenn ich die Türen nicht wirklich verlassen möchte, weil das, was mir dann begegnet, anödet, ja, bisweilen traurig macht und nicht nur mich, sondern das ganze Surrounding besteht aus traurigen, bisweilen fast toten Menschen, die durch die Straße wandern, auf den Boden oder auf ihr Smartphone schauen, die sich nicht grüßen, ja, die frustriert sind und das richtig versprühen, ja, wie den Covid-19-Virus. Ja, dann kann ich da nicht zufrieden sein. Es ist für mich ein Irrtum, ein Irrglaube zu sagen, ja, wir können natürlich überall und immer in unserem Herzen glücklich sein. Es ist so ein Geschwurbel, ich kann es nicht mehr hören, weil es gab auch diese Diskussion. Es gab die Diskussion, wo mir gesagt wurde, Junge, du nimmst deine Dämonen mit, ja, wenn du da weggehst, das hat nichts mit dem Ort zu tun, das ist in dir alles. Ja, natürlich, gerade ich bin ja super empfänglich für solche Aussagen und hatte auch Angst davor, dass genau das geschieht. Also ich verlasse eine für mich unansehnliche Umgebung, eine städtische Umgebung, die mir missfällt und gehe in eine Umgebung, die mich betört, ja, die meine Sinne richtig läuten lässt, ja, wie so schwangere Kirchenglocken. Und trotzdem bleibt in mir dieses Betrübtsein bestehen, ja, und dieses Niedergeschlagensein findet statt. Und es wird nicht besser, der Ort macht nichts mit mir, ich bleibe im Innern erschlafft und ermüdet und ermattet. Ja, da hatte ich große Angst vor. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Hoffnung und auch im Innern die Vorausahnung, dass dem nicht so sein wird, dass mir das fehlt, weil wir Menschen brauchen Inspiration. Das fängt beim Kleinkind an, beim Säugling eigentlich. Wir brauchen Abwechslung. Das Gehirn wächst nicht. Die Neuroplastizität des Gehirns kann nicht wirklich greifen, wenn wir keine neuen Eindrücke erfahren.
Ja, sprich mal nicht mit einem Kind und dann guck mal, wie die Sprachentwicklung des Kindes ist.
Exakt. Ja, und wir sind ja auch nichts anderes als große Kinder. Unser Gehirn, unser Körper entwickelt sich immer, immer zu weiter. Und wir wollen doch alle irgendwie auch lebendig sein. Ja, wir wollen doch gerne diese Erfahrung machen. Und wer macht denn gerne seine Erfahrung, die monoton ist, die gleichfarbig ist, Tag um Tag, außer derjenige, der sich selber schon aufgegeben hat, der aufgegeben hat, in die Welt aufbrechen zu wollen, ja, weil er so alt geworden ist und Kinder hat und alles erreicht hat. Das kann man mir nicht erzählen. Ich sage das jetzt mit Nachdruck, weil ich für mich vollkommen verstanden habe, dass mich meine Umgebung massiv beeinflusst, ja, und dass ich nur dann glücklich sein kann, wenn ich mit meiner Umgebung resoniere.
Ja, absolut. Also da pflichte ich dir bei. Da wären wir natürlich bei dieser grundlegenden Frage, sind wir in unserem jetzigen Zustand, in unserer jetzigen Handlung reine Sozialisation? Also sind wir das Produkt unserer Umwelt oder spielen da, ja, angeborene, vererbte Eigenschaften auch noch eine Rolle? Es ist ja eine endlos Diskussion, die schon in der Antike anfängt mit dem Bild oder dem Gleichnis der Tabula Rasa, dass jedes neue Menschenwesen einmal Tabula Rasa, das ist die Schreibtafel, auf der
unbeschriebene Blatt, ne?
Genau, auf der früher geschrieben wurde. Und Tabula Rasa bedeutet, dass diese halt unbeschrieben ist, dass der Mensch halt mit einem gewissen Rahmen auf die Welt kommt, aber dann von dieser Welt beschrieben wird. Gibt es einen wunderschönen Satz aus einem Casper-Lied, der lautet irgendwie so: Wir alle sind Kunst, gezeichnet vom Leben. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schön, den Satz. Ja, das Surrounding macht etwas. Ich habe dir die Tage von, hab ich dir abends geschrieben, weil mir in diesem Dämmerschlaf blitzte ein Gedanke durch mich hindurch, der eine Geschichte, an dessen Ausformung ich gerade dran sitze, gut beschreibt, der aber auch, so hoffe ich, doch eine archetypische Situation unserer modernen Gesellschaft beschreibt. Ich schrieb dir einfach nur leblose Lebendigkeit. Was ich damit meinte, ist, dass in Menschen eine Lebendigkeit von Grund auf da ist, die man jetzt mit Kreativität gerne übersetzen kann, von Handlungsdrang, von Produktivitätswillen. Also etwas, was schaffend sein möchte. Wie in unserer ersten Podcast-Folge der schaffende Logos, der kreative Logos, der hervorbringende Gott will sich entäußern. Aber ganz oft haben wir halt Gesellschaftsformen oder Situationen, in denen dieser subjektive Kreativitätswille einfach nicht verobjektivierbar ist und nach außen hin leblos ist. Also keine Resonanzräume, keine Dockingstation quasi findet, an der er anheften kann, um eben diese innere Lebendigkeit, die wahnsinnig stark sein kann, nach außen hin zu transportieren, in die Welt zu produzieren, herauszuschreien, hier bin ich, ich lebe. Und ja, nach außen hin, wenn das Surrounding nicht da ist, dass diese innere Lebendigkeit fließen kann, dann ist es, glaube ich, ein sehr schädlicher Prozess, weil man immer wieder Enttäuschungen erfahren muss, dass halt diese Produktion nicht stattfindet. So, und das schlägt wiederum dann meines Erachtens auch auf diese innere Lebendigkeit wieder zurück, indem diese dann nach und nach abstirbt, weil sie halt nicht das sein kann, was sie ihrem Wesen nach ist, so schaffend. Mhm. Sie ist da und kann nicht schaffen. Und von daher gehe ich da völlig konform mit dir. Und natürlich denkt man sich, und hast die Entscheidung auch mit Sicherheit des Längeren reflektiert, fragt man sich, ob die Problematiken, die man an einem Ort ausmacht, natürlich nicht mitkommen, und das wird auch teilweise so sein. Also es gibt, man muss halt nachdenken, was ist die Problematik? Ist es eben das Surrounding, dass mir die anderen sozialen Wesen fehlen, mit denen ich interagieren kann? Oder sind es anderweitige Probleme, die halt an meiner eigenen Subjektivität behaftet sind, dann wird ein Ortswechsel wahrscheinlich eher weniger bringen, vielleicht eine anfängliche Euphorie, aber dann würde ich auch sagen, könnte es sein, dass der Ort die Probleme nicht verdrängt oder auflöst. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, wenn ich in meine alte Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, hineinkomme, dass da auch für mich nichts Schönes, nichts Produktives, nichts Lebendiges wartet. Und ich komme da sehr ungern hin, muss ich sagen. Also es gibt Orte, zu denen habe ich immer eine Verbundenheit, rein von der persönlichen Historizität. Aber es sind auch, ich kenne dieses Gefühl der toten Orte. Und also kann ich da sehr gut nachempfinden. Mhm. Ich war jetzt kürzlich auf einem Junggesellenabschied, und ja, da wurde einem auch dann schlagartig bewusst, dass man Leute gesehen hat, die man lange nicht gesehen hat, und dass dann da auch eine gewisse Distanz zwischen ist, die man früher halt irgendwie damit überbrücken konnte, dass man halt aus demselben Örtchen kam und Zeit miteinander verbracht hat, da Interessen wie Fußballverein etc. geteilt hat. Aber dass da schon Gräben waren, die halt zugedeckt waren durch eben Schule und Fußballverein und gemeinsames Interesse im Sinne von Party machen, sich ausleben in einer sehr jugendlichen Art und Weise. Aber die mittlerweile sind die Gräben aufgedeckt. Und das verspüre ich, kann man auch zu Menschen verspüren, aber genauso zu Orten.
Ja, richtig. Also ich möchte noch mal kurz was zu dem Empirismus sagen, beziehungsweise zu dieser Debatte, ob letztlich die hauptsächliche Einflussprägung gemacht wird durch unsere Veranlagung, also unsere ererbten Veranlagungen, oder durch das Umfeld, ja, also das empirisch prägende Umfeld. Da will ich also gar nicht so einsteigen. Für mich ist es gerade so, und das kann ich in doppelter Hinsicht auch als Beweisführung angeben, dass mein Mitbewohner und ich aus diesem schalen Raum da ausgebrochen sind, aus einem Ort, in dem wir quasi beide lange gewohnt haben, beziehungsweise aufgewachsen sind, hierher gekommen sind und seitdem einen unglaublichen Antrieb erleben. Und mit Antrieb meine ich morgens gerne das Bett verlassen, um in den Tag zu starten, um proaktiv, um produktiv zu sein, um die Dinge zu erledigen, ja, die wichtig sind, um am Ende des Tages zufrieden wieder ins Bett zu kehren und zu sagen, ich habe heute gelebt. Ich habe heute erlebt, dass ich gerne lebe. Ja, und ich hatte meine Freuden. Ich musste mich nicht in irgendeiner Form betäuben oder ja, konsumieren oder die Zeit töten, sondern das, was ich getan habe, habe ich mit Freude getan. Und ich kehre jetzt zurück in mein Nest, wo ich mich wohlfühle, wo ich sicher bin und schlaf gut. Ja. Also auch die Schlafqualität hat sich hier signifikant verbessert. Also ein Rundumschlag, der mir zeigt, ja, das Tabula Rasa-Prinzip scheint auf jeden Fall seine Richtigkeit zu haben. Ja, und da steckt was dran so. Und der Rest ist mir relativ egal. Also ich werde da nicht drüber diskutieren. Ich weiß auch, dass Leute versuchen möchten werden, in meinem entfernteren Umkreis, mich von sogenannten Wolken herunterzuschubsen, die sie zu erkennen meinen. Ja, selbst wenn das jetzt Wölkchen sind, die aufziehen, auf denen ich sitze und die mich irgendwie in die Lüfte treiben, dann sei dem so. Aber es hat nicht für mich den Anschein einer pathologischen Entgleisung oder so, dass ich so in die Luft geschossen wurde, sondern es fühlt sich unheimlich konsistent an und unglaublich beruhigend.
Ja, zu dem Wolkending und sich wegtragen lassen, sagen wir von Illusionen, besteht nicht ein Großteil des Lebens in den Gesellschaften, die wir kennen, auch davon. Also sei es auf der Arbeit, dann sind da bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Man muss Frust gegenüber Vorgesetzten runterschlucken, weil man ja doch auf die nächste Entfristung wartet und lässt sich davon Illusionen hinwegtreiben, versucht das wegzureden für sich. Sind wir nicht auf der größten Wolke des Planeten in unserer konsumgetriebenen, alles verschlingenden Gesellschaft? Also von daher, diesen Vorwurf zu machen, finde ich, ja, kann man machen, dann hat man aber einen riesen toten Winkel im Auge. Denn selbst wenn sich das als Wolke herausstellt und du einen schönen Flug hattest, warum sollte man den Flug nicht genießen dürfen? Warum nicht? Wir sind in so vielerlei Hinsicht in Illusionen verhaftet, in Trugbildern, denen wir hinterher ziehen, die alles andere als gut für uns sind. Warum sollte man nicht, wenn es ein Trugbild sein sollte, warum sollte man nicht auch welchen folgen, die absolut gut sind? Und ein guter Schlaf zeugt von einem ruhigen Geist Und das ist schon an sich ein sehr positiv stimmendes Zeichen, würde ich mal behaupten.
Ja, also ich habe auch vorhin herzlich gelacht. Also mein Mitbewohner und ich, wir waren sehr lange spazieren. Ich habe ihm das gezeigt, ich bin etwas eher als er hier eingezogen in das Haus. Wir wohnen in einem sehr großen alten Bauernhaus, das am Rande. Und ich habe ihm das gezeigt, was ich schon entdeckt habe. Hier in der Umgebung sehr, sehr hübsche Wanderwege, Wäldchen, Auenlandschaften, Pferdekoppeln. Sieht ein bisschen aus wie in der Provence. Und er hat sich pausenlos erfreut, genauso wie ich natürlich. Und wir kommen beide aus einer mehr oder weniger ausgeprägten Zockerszene. Und es war natürlich auch schon Thema, also früher sowieso schon. Wir haben uns auch übers Zocken kennengelernt oder besser kennengelernt. Und da war auch schon das Thema so, was zocken wir denn, wenn wir da wohnen? So, ne? Was spielen wir denn? Und dann habe ich das heute nur mal angeschnitten und er meinte halt, guckte mich so an, der so, nee, oder? Da können wir doch lieber irgendwie zum Pilates gehen oder irgendwie eine Literaturgruppe eröffnen oder irgendwas. Also wir beide haben keine Ambitionen, das zu tun, was wir vorher sehr exzessiv betrieben haben. Und das, was uns ja auch irgendwie abgestumpft hat, ne? Oder stranguliert hat, regelrecht. Die, was du vorhin gesagt hast, ne? Die leblose Lebendigkeit, die sich dann in dem Moment sehr stark ausdrückt. Ja, das ist Konsumieren, ne? Das ist ein Gehirntrigger, eine Stimulanz für unser Belohnungszentrum im Gehirn, um Zeit zu töten. Das kann natürlich auch mal gut sein, eine Weile, und ich will das jetzt nicht verunglimpfen, aber wenn das halt zum hauptsächlichen Lebensinhalt wird, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Und dann läuft auch mit dem ganzen Setting irgendwas nicht richtig.
Ja, also Zerstreuung braucht man auch. Also es gibt ja auch Problematiken, die nicht aufzulösen sind. Da kann man noch so viel Macht ausüben wollen, wie man hat. Es gibt nun mal Problematiken, die lassen sich nicht lösen. Und dann ist Zerstreuung auch ein völlig adäquates Mittel, um darauf zu reagieren, um eben diesen Fokus nicht auf dieser Problematik zu behalten. Also das ist an sich per se nichts Schlimmes, wenn Zerstreuung diesen Effekt mit sich trägt oder auch Entertainment, Unterhaltung. Also es spricht nichts dagegen, wenn man sich den neuen Christopher Nolan-Film im IMAX-Kino ansieht, wie ich vergangene Woche gemacht habe. Ein wunderbares Erlebnis, was aber auch nicht nachhalt. Also das ist beispielsweise ein Film gewesen, der keine große Emotionalität hatte, der keinen großen Tiefgang existenzieller Natur hatte. Es war reine Unterhaltung und es war schön, es war gut, es waren wahnsinnige Bilder, praktische Effekte. Es hat geknallt ohne Ende. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal eine IMAX-Vorstellung besucht hat, das ist ein besonderes Kinoformat, muss mit besonderen Kameras gedreht werden, von denen es nicht allzu viele gibt auf der Welt. Es ist ein riesen Bildformat. Der Ton ist einfach überwältigend. Und man geht aus dem Kino und hat einen guten Abend verlebt. Aber das bringt mir letztlich nichts, wenn ich existenzielle Problematiken habe. Es gibt natürlich Unterhaltungswerk, worunter sich eine tiefere Ebene verbirgt, die halt anregt, Problematiken zu lösen. Ich glaube, David Foster Wallace, der von mir sehr geschätzte, leider verstorbene amerikanische Schriftsteller, hat dies gesagt, dass Literatur Menschen dazu anregen soll, aus der archetypischen existenziellen Situation, in der sie stecken, für sich positive Schlüsse zu ziehen, um für sich mit beispielsweise jetzt in der Moderne den Nihilismus, der ihn sehr beschäftigt hat, damit umzugehen und damit besser in die Zukunft zu gehen. Das sind dann die Klassiker am Ende des Tages. Ja. Aber es braucht auch mal die seichte Literatur, den seichten Film, das seichte Gesellschaftsspiel mit Freunden. Das ist genauso in Ordnung. Aber ich glaube, diese andere Perspektive, eben dieser Tiefgang, dass das tatsächlich das ist, was viel zu wenig betrieben ist. Also da ist überhaupt keine Waage meines Empfindens nach und sehe ich auch bei sehr vielen Menschen, wo ich mir denke, ja, da sind Problematiken da, die sind am Ende des Tages nicht existenziell, dann kann man sich drüber aufregen, dann kann man auch mal einen saufen gehen, aber am Ende des Tages, boah, ist so vieles lapidar, ne?
Ja.
Und keine Ahnung, also wenn du mit deinem Mitbewohner und Freund durch die Auen, durch die hessischen Auen wanderst und dich an der ja, Schopenhauer würde sagen, reinen Anschauung hineinverlierst und zum Objekt der Betrachtung wirst und dich selbst dafür einen Moment vergisst und Freude empfindest in einem Sonnenstrahl, der sich durchs Blätterdach hindurch bricht oder wie ich in meinem Italienurlaub, den ich vor anderthalb Wochen gemacht habe, auf dem See treibend das Zwielicht beobachtet habe, wie es Kanten in Berge geschlagen hat, die tagsüber nicht zu sehen waren, dann sind das diese Momente, die nachhallen. Und das sind die Momente, die einen verändern können. Und das ist dann auch diese Lebendigkeit. Und das kann am Setting liegen, keine Frage. Ich habe das im Urlaub auch verspürt. Das war ein herrlicher Urlaub. Wir haben uns an einem Abend multimedial zerstreut, an den anderen Abenden. Wir hatten eine wunderbare Terrasse, die auf den See hinaus ausgerichtet war und wir haben genossen. Es war einfach nur Augenblick. Und ja, wenn du diese Empfindung jetzt in deinen Alltag integriert hast, dann mag man dich glücklich nennen können oder zumindest auf einem sehr guten Weg dahin.
Ja, das mag man wohl. Das mag ich selber auch. Und ich habe jetzt mehrmals was auf der Lippe gehabt, dass ich, weil du sehr gut und intensiv geredet hast, jetzt nicht so einfach einstreuen konnte. Aber nochmal kurz auf diese Zerstreuungskultur zu sprechen. Du hast ja gesagt, die Formel sei quasi, wenn existenzielle Probleme stattfinden, die bleiben, die drücken, die pieken, die stechen, wie auch immer. Und dann ist eine Zerstreuung durchaus auch mal etwas Erleichterndes, sozusagen ein kurzer Ausflug hinfort von dem Grundproblem. Und das passt ja einfach auch gut in die Situation, die ich zuletzt hatte. Also meine Wohnsituation war sehr lange, fast 2 Jahre, wenn nicht sogar länger eigentlich, insofern ausgeprägt, wie jetzt gerade gesagt, also existenziell problematisch, als ich halt auch immerzu mich betäuben wollte. Ja, und jetzt zeigt mir das hier anhand dieser Formel, ne? Also quasi das, der Wert der existenziellen Problematik oder des Leidensdruckes, wie man das auch nennen möchte, einen Wert produziert an, ich sag mal, Zerstreuungszeit oder so, ne? Also den Impuls, sich zu zerstreuen. Das ist gerade kaum ausgeprägt. Also gerade habe ich wenig bis keine Bedürftigkeiten, mich wegzumachen. Das zeigt mir also die existenzielle Problematik, der Leidensdruck. Beide sind gerade nicht wirklich stark vorhanden. Ja. Und dann kann ich das auch ganz nüchtern so für mich feststellen. Ja. Es ist gut gerade. Es ist echt richtig gut gerade. Und das macht mich glücklich und so darf das auch dann gesehen werden und das macht natürlich auch meine Nächsten glücklich. Und ob das jetzt ein Trugbild ist, ne, was ist kein Trugbild, frage ich dann zurück, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Ne, wir alle leben unsere Trugbilder. Die Idee einer arbeitsgeteilten Leistungsgesellschaft ist auch auf ihre Weise ein Trugbild, ob das jetzt glücklich und gewinnbringend und wie auch immer ist für das Einzelwesen, sei mal dahingestellt. Und wir surfen auf Wellen oder nicht. Und am traurigsten ist ja wirklich dieses nihilistische, repetitive in den Tag hineinleiten, immer dasselbe Essen, immer dieselben Abläufe, Angst vor der Veränderung vielleicht sogar entwickeln. Ja, und in diesem kleinen, ja, flachen Käfig zu zu kauern. Ne? Also das ist für mich ein ganz schreckliches Bild, ein schrecklicher Lebensentwurf, den ich beobachte und im großen Stil. Ja, also Inspiration finde ich hier genügend und ich freue mich auch, Menschen inspirieren zu dürfen, bei denen ich weiß, denen geht es nicht gut. Aber das ist jetzt auch nochmal ein Thema, das ich anschneiden möchte. Und zwar habe ich gestern telefoniert mit einer sehr guten Freundin aus der Schweiz, der ich in letzter Zeit sehr euphorisch Bilder, Sprachnachrichten, Texte, Gedichte, wie auch immer schickte, die hier zustande gekommen sind. Und der ich ja wirklich staccato-artig vermeldete, wie gut es mir geht, während sie gerade in einer Krise steckt, weil ihr geht's da in der Schweiz, in Zürich, nicht sonderlich gut. Und gestern hat sie mir erstmalig zurückgemeldet, dass sie das kaum noch aushält. Ja, sie wird sich super gerne für mich freuen können, kann das aber nicht. Ja, sie verachtet das viel mehr. Für sie ist das gerade unerträglich, dass es mir so gut geht, dass ich wie aus einem Krieg nach Hause gekehrt zu wirken scheine, einem langen Krieg, und sie ist zurückgeblieben, mitten am Schlachtfeld und wird von allen Seiten beschossen. Und dann habe ich sie gefragt, wie denn das Gefühl heißen könnte, was dahinter steckt, und nach einer Weile hat sie dann Neid gesagt. Und das ist jetzt auch für mich sehr relevant geworden, weil automatisch, wenn du in eine Zufriedenheit gerätst und diese Zufriedenheit ausstrahlst, werden die neidisch, die das nicht haben. Das ist eine ganz normale Reflexmechanik. Ja. Und jetzt frage ich, was ist der Gewinn für die Neidenden an dem Neid? Was gewinnen sie daraus? Was können sie daraus machen?
Ja, auf subjektiver Ebene würde ich sagen, dass Neid eine Spiralbewegung initiiert, die eher kontraproduktiv ist. Ich weiß nicht, ob die Form des Neides darin seinen Sinn für das Individuum hat, vielleicht andere Leute nicht so glücklich erscheinen zu lassen. Also das Grundlegende, warum eine solche Situation zu negativen Gefühlen führt, ist meines Erachtens ja diese Spiegelsituation, dass der eigene Verlust, das eigene Mangelgefühl dadurch gespiegelt wird, dass die Dinge, die man sich selbst ersehnt, bei anderen da sind und gezeigt werden. Dadurch wird das Bewusstsein natürlich viel stärker darauf gelenkt, dass man diese Dinge halt nicht hat, nicht verspürt. Und man möchte sie auch gerne haben. Also ich würde sagen, der Neid hat keinen Zweck für das Individuum, nicht für den Mitmenschen, nicht. Also es ist für mich keine ad hoc, keine positive Emotion, die man verspüren kann. Also ich will da auch jetzt nicht urteilen oder so, weil, wie du sagst, es ist eine reflexartige Situation, ein Impuls, den jeder verspüren wird in seinem Leben noch. Aber so ad hoc würde ich sagen, es hat keine Funktion. Und ich glaube, das ist ein Impuls, den man zu reflektieren hat, um ihn dann vielleicht mit dieser Erkenntnis erträglicher zu machen. Mit Sicherheit ist der Impuls noch da, aber er wird vielleicht in Relation gesetzt dann nicht mehr so mächtig sein.
Ja. Wie ist das denn für dich? Also wenn ich dich jetzt einfach mal als mein Freund, mein Podcast-Partner, mein Homie, wie auch immer, befrage, was macht das mit dir, wenn ich dir so sehr, ja, sehr gellend, sehr leuchtfroh aufs Brot schmiere, wie toll ich mich gerade hier fühle und alles?
Tatsächlich, also das erste Telefonat, nachdem du dort runtergezogen bist, die ersten Sachen ausgepackt hast, dich so ein bisschen eingerichtet hast, nachdem die Spedition etc. da war, du ein richtiges Bett hattest, hat mich das echt freudig gemacht, weil ich allein an der Intonation deiner Worte gespürt habe, da ist mehr Melvin da als vorher. Und das hat mich aus wirklich tiefstem Herzen gefreut, weil ich dich lieber so sehe als in einigen Momenten, in denen ich dich auch vorher gesehen habe. Das gehört dazu und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint oder irgendwie eine, so keine Emotion meinerseits ausdrücken, dass diese Zeit weniger wertvoll mit dir gewesen wäre. Nur ich glaube, mit einem glücklichen Melvin ist sie für mich auch glücklicher, die Zeit, die ich mit dir, sei es in Podcast-Form, in Schriftform oder in Telefonatenform oder bald, wie ich hoffe, auch in Besuchsform geschieht. Tatsächlich habe ich kurz drüber nachgedacht, wie es für mich selbst wäre, jetzt in der Stadt deiner Wahl zu sein, weil du ja auch viel davon erzählt hast und ich viele Mangelsituationen jetzt, sagen wir mal, im geistigen Umfeld durchaus verspüre. Das war kein Neidgefühl, ich würde eher sagen, so ein kleines Sehnsuchtsgefühl. Dieses Typische, was man hat, wenn so Tagträume an einen vorbeigehen, die halt gewisse Optionen einmal für sich durch, in denen gewisse Optionen für einen selbst durchgespielt werden, wie wäre es, wenn? Also es gibt ja Tagträume, ich habe das sehr oft, vor allem beim Autofahren, und ich fahre viel Auto, leider Gottes. Und dann kommen halt diese Tagträume, die dann halt die Situation durchspielen, was wäre, wenn ich jetzt versterben würde oder was wäre, wenn ich, keine Ahnung, 1 Million Euro gewinnen würde oder was wäre, wenn ich einen Roman zu Ende schreiben würde und publizieren würde. Das sind alles so Situationen, in denen ich hypothetisch einfach mein Leben nach vorne hin fabuliere, in die Zukunft hinein. Und das war auch so eine Situation, in der ich dieses Gefühl hatte und diesen Tagtraum hatte. Ich weiß nicht so, wie ich ihn bewerten soll, weil ich überhaupt kein Empfinden habe, wie es dort ist. Also ich kann es mir nur im Ansatz vorstellen und ich war auch Student. Ich kenne diesen Campus, dieses Campus-Feeling. Wenn du sagst, das ist auf die ganze Stadt ausgebreitet, kann ich mir das schon sehr vitalisierend vorstellen. Und ja, also es sind Situationen, denen ich auch sagen würde, jetzt in einer anderen Lebenssituation, nicht in einer Partnerschaft, Anfang 20, noch vielleicht im Studium, dann würde ich auch sagen, alles klar, komm, dann gehst du vielleicht auch dahin, um dir das anzugucken. Aber tatsächlich, Neid war zu keinem Moment dabei. Sehr viel Freude und Neugier, sag ich mal.
Ja. Schön. Also danke für das, was du mir gerade gesagt hast, weil ich fühle mich so ein bisschen gehemmt. Ne? Ich weiß auch, dass ich jemand bin, der sehr, sehr gut abstrahlen kann, der sehr euphorisiert sein kann und sehr euphorisiert auch auftreten kann. Und ich bin halt so. Ne? Ich weiß aber auch, dass in meinem Umfeld viele Menschen frustriert sind. Jetzt nicht wegen mir, sondern wegen allem. Ja, und auch wahrscheinlich wegen ihrer Lebenssituation. Und denen hilft das natürlich jetzt nicht, da so ein berstendes Gefühl von Neid und also so eine Art, so ein süchtiges Verhalten auch von ich will das auch haben oder so zu erzeugen, sondern denen würde besser schmecken, wenn sie für sich herausfinden, ja, das ist wohl bei mir auch Handlungsbedarf und ich fühle mich jetzt eher inspiriert und ich glaube, ich mache mich auch mal irgendwie auf den sogenannten Weg. Weil wir haben nun mal auch die Möglichkeit dazu. Ne? Wir sind in einer Welt, die sehr, ja, sehr gut vernetzt ist. Wir sind sehr mobil und in der Regel können wir uns frei aussuchen, wohin wir letztlich ziehen wollen, zumindest hierzulande. Und wenn da jetzt Kinder dranhängen und ein Job und so, ist es weniger leicht, aber trotzdem ist es reell möglich, auch mit einer Partnerschaft. Ja. Also was gestern auch Thema war in dem Telefonat und das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, war die Frage, so wie hast du das eigentlich geschafft? Ja, und war das jetzt von langer Hand geplant? War das sozusagen ein für dich definiertes Ziel, Melvin, auf das du zugesteuert bist, oder wie ist das jetzt so passiert? Und da habe ich ganz ehrlich geantwortet, dass ich auch im Zuge der Deprivation des Lockdowns Covid-19 bedingt absolut ideenlos war. Ich habe überhaupt nicht gewusst, ob es nochmal sowas wie einen Aufbruch für mich geben wird. Ich habe es mir natürlich gewünscht, aber Verantwortung habe ich gar nicht so sehr dafür übernommen. Ja, die Versuche der letzten Jahre meinerseits, mir ein Nest zu schaffen, ja, alleine oder mit Weibchen, die sind alle sang- und klanglos gescheitert und haben nicht dahin geführt, wo ich hin wollte. Natürlich war dieser Ort, ich sag's einfach mal, Marburg, die dies erraten haben, Chapeau, die nicht, mein Gott, Leute, konzentriert euch mal. also dieser Ort war auf meinem Radar, ja, und sehr deutlich. Und ich habe mir auch Anfang des Jahres schon eine Wohnung gesucht gehabt, hier in Marburg. Das ging dann alles nicht wegen Corona. Und ja, letztlich habe ich auf meine Weise kapituliert und gedacht, okay, Universum oder höhere Macht, dann mach du mal so, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Idee. Und dass der Mensch, der Max, ne, mit dem ich jetzt zusammen wohne, zu mir kommt eines verregneten Abends und sagt so, ich bin gerade voll in Aufbruchstimmung und kannst du dir nicht vorstellen und sollen wir nicht zusammen und so weiter, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich kenne den Jungen jetzt auch schon seit 15, 16 Jahren und wir haben uns knapp 10 Jahre aus den Augen verloren, um uns dann wieder zu begegnen und nach wenigen Begegnungen zu entscheiden, ja, wir machen es einfach zusammen und dann sind wir los und haben das Erstbeste bekommen, weil das Erstbeste auch das Allerbeste war, ne? Ein, wie gesagt, altes Bauernhaus. Das ist so magisch, ja, dieser Faden, der da für uns gespannt wurde, dem wir einfach nur noch folgen brauchten und alles, was damit zusammenhängt, sei es die Nachbarschaft, sei es die Vermieter, sei es die Freunde, die uns unterstützen, alles spielt uns in die Karten. Es ist wirklich wie ein größerer Plan, der hier ausgeführt wird, sodass wir es gut haben. Ja, und da ist, wie gesagt, ein Aspekt, diese Kapitulation, dieses ewige Streben nach autonomes Leben, Lebensgestalten, autonom das Leben gestalten, beziehungsweise selber die Zügel halten und so, und ich bestimme und ich weiß schon und dies und das. Nein, ist nicht so. Irgendwie bin ich so als Mensch so randvoll mit Ideen und Überlegungen und so weiter, dass mir der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr geläufig ist, ne? Nicht mehr einsehbar ist. Und da habe ich abgegeben und das ist für mich auch ein spirituelles Erlebnis, das ist eine Erfahrung, die ich als sehr mystisch begreife, die mich wieder bestärkt, auch mehr in meine Praxis zu gehen, in das Gebet, in die Versenkung, in die Tiefschau und sowas halt. Ne? Ja, Marco, ich glaube, du bist wieder sehr leise für mich. Ich habe dich gerade wie aus weiter Ferne lachen gehört und werde jetzt nochmal versuchen, hier die Einstellung zu regeln, dass ich dich wieder hören kann. Mann! Also, ich höre nur Fetzen leider. Tut mir leid, dich da unterbrechen zu müssen, aber
ist so,
dass ich das ist, als würdest du unter einem Gullideckel in einem tiefen Gewässer schwimmen und durch das Wasser hindurch mit mir sprechen. So. Und ich höre zwischendurch immer nur Geräusche. Das ist nicht Sinn der Sache, so gesagt.
Ich habe aber auch hier nichts. Ich habe das Mikrofon sehr nah am.
Also wenn du sprichst, wenn du am laufenden Band sprichst, dann wird es immer deutlicher. Sobald du aufhörst, entsteht dieses starke Meeresrauschen.
Ich setze nochmal ein, okay?
Genau, aber ohne zu atmen und ohne zu pausieren. Einfach sprechen, wie so eine Uzi.
Okay. Ja, ich kenne das Gefühl, sich etwas anderem Hören zu überantworten. Ich glaube, das kennt jeder. Man hat sehr oft diese retrospektive Sinnzuweisung in bestimmte Verhältnisse, die man halt dahingehend interpretieren kann. Ist das Wille einer höheren Macht, des Schicksals,
vielleicht nur Zufall, das ist weltanschauliche Interpretationssache, aber es gibt es halt sehr oft. Also du hattest ja Anfang des Jahres die von dir beschriebene Wohnung, war ja ein frecher Abklatsch der Wohnung, die du jetzt hast. Also du redest die ganze Zeit von altem Bauernhaus. Ich möchte das einmal so ein bisschen spezifizieren. Das ist nicht altes Bauernhaus mit Brandschaden ohne Dach, wie man es vielleicht mal auf dem Land kennt, sondern schon ein intaktes Fachwerkhaus. Und natürlich sind dann in diesen Momenten des sich treiben Lassens, davon sprechen wir auch sehr oft. Das sind dann diese Flow-Erlebnisse, in denen halt das Ich, die vielleicht größte Illusion unseres Lebens, wenn wir nochmal den Rückgriff auf Illusionen machen wollen, der wir alle verhaftet sind, wenn die halt zurücktritt und auch mal sein lässt. Am Ende des Tages, man kann natürlich sehr viel wollen, aber da steckt dann halt auch vielleicht sehr viel Frustpotenzial hinter. Und ich glaube, das ist auch eine Krux unserer modernen Gesellschaft. Eben da der Freiheitsbegriff, der so allumfassend ist, der das Individuum quasi mit einer Allmacht ausstattet, die das Individuum nicht einhalten kann. Wir können nicht alles beeinflussen. Und manchmal ist das sich treiben lassen und sich fügen lassen, wie es halt kommt, ja, sehr viel angenehmer und sehr viel einfacher. Ja, und am Ende kann man halt diese Weltverbundenheit auch dort fühlen. Ich meine, du bist jetzt an einen Ort geschwemmt worden, von dem du sagst, dass er sehr stark auf dich wirkt, sehr tief in dir wirkt. Und ja, man kann sehr viele Ereignisse da heranfassen, die halt dazu geführt haben, dass du jetzt da bist. Und es ist auch ein schönes Gefühl, mal die Verantwortung abzugeben. Also das kennt ja jeder. Es fängt an Entscheidungssituationen mit dem Partner, der Partnerin an, welchen Film man guckt. Und sofort ist ein Druck auf einen da, einen guten Film auszusuchen. Denn wenn ich einen schlechten Film aussuche, ist ja der ganze Abend verloren. Warum sollte man nicht auch da einmal sagen, komm, wir gehen auf die Terrasse, wenn man die Möglichkeit dazu hat natürlich, wie in meinem Urlaub, zünden eine Kerze an, setzen uns hin und hören einfach. Das ist ja auch eine Form von, ich überantworte mich und entscheide man nicht, sondern bin einfach. Also ich glaube, dieser Grundtenor der ganzen Diskussion von uns ist einfach mal abgeben und sein zu können und nicht handeln zu müssen, entscheiden zu müssen. Was ist das Nächste? Wie kann ich für mich das Beste rausholen? Monetäre Art oder was weiß ich für in welcher Beziehung? Wie kann ich den nächsten Beziehungsstreit gewinnen? Weiß ich nicht. Irgendwie diese ganzen profanen Dinge. Man kann auch einmal in den Wald gehen und sich treiben lassen. Also die besten Wanderwege sind doch die, die man vorher nicht auf Google Maps geplant hat, oder?
Richtig, richtig. Übrigens ist das auch ein sehr vernünftiges psychotherapeutisches Werkzeug, weil dieser riesige Apparat, der Forschungsapparat der Psychologie, Psychiatrie und so weiter hat endlich herausgefunden, wie wohltuend das auch gerade für Angstpatienten, Depressive und so weiter ist, planlos loszuziehen in die Natur, ohne vorgegebene Route, weil wir dann wachsam, achtsam und sinnlich aktiviert sind. Ja, wir kommen in diesen Forscher- und Entdeckermodus. Es ist unmöglich für unser Gehirn, gleichzeitig zu forschen, zu entdecken und zu leiden. Ja, da vergehen also Schmerzen, da vergehen Ängste und Sorgen und so weiter. Bin ich vollkommen bei dir, wollte ich nur kurz noch mal einstreuen, weil das ein ehrenwerter Freund von mir, der da forscht, kürzlich erzählt hatte. Ja.
Ja, im Urlaub beispielsweise haben wir auch gesagt, so, wir wollen mal in die Berge und sind dann los und sind dann auf Straßen gekommen, die so unfassbar eng waren, dass man wirklich einen Adrenalinausstoß des Todes hatte. Also es war wirklich Wahnsinn, aber am Ende des Tages, wie sagt man so schön, hat man den Berg erklommen und
ja, es klingt alles so kalenderspruchmäßig, der Weg ist das Ziel etc., aber manchmal ist es einfach so.
Ja, es wird ja nicht ohne Grund irgendwann mal so formuliert und an jeden Kalender und in jeden Glückskeks und so weiter hinein kopiert. Wir haben heute ein sehr süßes Ritual für uns gefunden. Wir haben Bäume geküsst. Ja, wir haben manchen Bäumen gesagt, das klingt irgendwie so ein bisschen schräg, aber mein Gott, ne? Wir haben manchen Bäumen gesagt, dass wir sie wertschätzen, gerne haben und haben sie geküsst. Wie findest du das? Ist das pansexuell?
Ich glaube, dass, also ich hoffe nicht, dass jetzt gleich rauskommt, dass das eine sexualisierte Form angenommen hat, weil es ja auch Astlöcher und so gibt. Nein, aber auch das ist so ein, wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich umgekehrt, dass man, ich interpretiere das jetzt mal als Form der Dankbarkeit, der Demut, der Verbundenheit. Warum macht man das nicht öfter? Die Frage sollte eigentlich sein, warum seid ihr so bescheuert und seid nicht dankbar und demütig der Natur gegenüber? Ohne diese Bäume könnten wir unseren Sauerstoff nicht atmen. Ne? Also abseits davon, dass es auch eine gewisse Ästhetik hat. Also wer kennt nicht eine Weide, die an einem Seeufer steht, ist eins der schönsten und gleichzeitig bewegendsten Dinge, die man draußen sehen kann, meines Erachtens nach. Warum sollte man dem gegenüber nicht demütig sein? Leute können doch auch demütig und dankbar sein, wenn sie auf den Spitzen der Alpen oder sonst welchen Gebirgsgruppen stehen, ist auch ein überwältigendes Gefühl. Warum nicht auch im Kleinen? Warum nicht diese Naturverbundenheit? Warum gab es in den Naturreligionen ganz oftmals die Haine, die heilig waren? So, man mag aus seinem modernen Snobismus und Überlegenheitsgefühl immer so verachtend auf historisch in der Vergangenheit verortende Kulturen blicken. Aber das habe ich irgendwann gelernt innerhalb des Geschichtsstudiums, dass das absolut Schwachsinn ist. Es gibt Dinge, die man mit Sicherheit verurteilen kann, sei es Sklaverei oder sonstige Dinge, die halt Gewalt angewendet haben, aber es gibt auch Dinge, die in langer Tradition entstanden sind und vielleicht einen Wert haben, den wir einfach nicht mehr verstehen. Und deshalb finde ich das gar nicht irrational, wenn ich drüber nachdenke, sondern eigentlich eine recht schöne Geste, die man vielleicht im ersten Moment stirnrunzelnd betrachten mag, aber vielleicht sollte man darüber nachdenken. Und genau die andere Geste, Leute küssen ihre Autos, ist das nicht viel irrationaler?
Ja, das war doch ein gutes Denouement, ein gutes Schlusswort mit dem Blick auf die Uhr. Und wir hatten eigentlich überlegt, heute 90 Minuten zu machen. Aber bei mir steht halt noch etwas an, das ich gerne in eigener Sache klären möchte.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich dieses Problem mit der Soundqualität, was
mich yeah.
so ein bisschen raustreibt.
Ja, bei dir ist gerade auch eine tonale Wellenbewegung von gut zu verstehen und unter den Wellen. Von daher, ich bin recht glücklich, es war frei heraus, wir haben viel übers Ankommen, über Orte und was Orte mit uns machen können gesprochen, es war wichtig, wir hatten einen Aufhänger, der dazu passt. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir heute den Faden wieder aufgenommen haben. Für alle, die es jetzt hören, werden es wahrscheinlich über Spotify hören und deshalb auch wissen, dass wir jetzt bei Spotify sind. Wir sind ebenso bei Deezer und demnächst bei Apple zu finden. Wir stellen uns auf, wir arbeiten daran, besser zu werden. Und ja, ich habe mich riesig gefreut. Es hat mir gut getan, es hat mir gefehlt. Ich hoffe, euch geht es ein Stück weit ähnlich. Und ich wünschte, ich könnte euch auch hören, denn auch wenn ich mich, wenn ich mir euch imaginiere, ihr habt mir auch gefehlt. Von daher, wir sind schneller wieder da als zu diesem Mal. Und ja, gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag. Haltet mal inne, lasst euch auch mal treiben, ob es in der Mittagspause ist oder im Abendspaziergang. Und guckt mal, wo ihr rauskommt. Da macht er mal halt anderthalb Stunden Pause. Drauf geschissen. Manchmal einfach sein.
Richtig, richtig. Und fühlt euch bitte inspiriert. Nicht neidisch gemacht.
Ciao.
Ciao. Wieso, bis bald.